Die Landtagswahlen in Brandenburg stehen nächsten Monat bevor und viele werfen dabei einen Blick auf das Wahlverhalten junger Menschen. Schon im Juni nach den Europawahlen zeigte sich, 16- bis 24-Jährige wählen zunehmend konservativ und rechts. So dass wir uns in der kommenden Stunde die Frage stellen, wie konservativ ist die Jugend, sind junge Menschen wirklich? An der Technischen Universität Berlin habe ich mich dazu auch mal umgehört und gefragt, was man dort mit dem Begriff verbindet.
Also einfach mal an den Regeln halten und ja, also keinen Verbrecher unterstützen, weißt du? So bekannte Gangsterwelt oder etwas Ähnliches. Also das müsste nicht sein in dem konservativen Welt. Und auf jeden Fall, ja, keine Kriminellen, weißt du?
Naja, ich verbinde das irgendwie immer mit... Mit was verbinde ich das? Also mit so Tradition, mit so, naja, also oft auch den negativen Seiten einfach so, was jetzt zum Beispiel so ein traditionelles Familienbild oder sowas und was ja, also ich sehe da häufig die Schwierigkeiten. Ich kann das auch nicht so nachvollziehen, also ich bin da ganz in die andere Richtung von meiner eigenen Haltung.
Na, konservativ kommt ja von konservieren, ne? Beibehalten. Ich denke, wir leben in einer Welt, in der sich alles sehr schnell ändert und ich denke, vielen geht es einfach zu schnell und wollen die Geschwindigkeit der Änderungen ein bisschen reduziert haben.
Lisaveta, die an der TU einen Studienplatz sucht, sagt, sie wählt AfD und fühlt sich zum Konservativen hingezogen. Allerdings geht das laut ihr einher mit Toleranz gegenüber Minderheiten.
Die Minderheiten, die sind ja gar nicht so schlecht und die gehören auch dazu. Wer AfD wählt, der nicht dagegen von den Minderheiten. Also das heißt, es auf erster Platz das etwas gegen Kriminelle und alte Regierungsleute zu machen, das ist wichtig. Aber diese Minderheiten, die sind ganz nette Leute. Ich wohne ja in einer WG mit zwei aus der Regenbogengesellschaft, also wie heißt das? Ja, ist ganz normal, also das gehört auch dazu.
Eine andere Studentin sagt von sich, konservativ sei sie gar nicht, zumindest nicht politisch. Und dennoch, die Idee an funktionierenden Methoden festzuhalten und sie nicht zu verändern, ist für sie auf anderen Ebenen attraktiv.
In dem Feld, wo ich studiere, also ich studiere Physik und ich denke so in der Mathematik und Physik und so in den harten Naturwissenschaften, da hat sich die Art, wie man irgendwie forscht und wie man Experimente auswertet und so weiter. Also diese ganzen Methoden, die sich über die Jahrzehnte so entwickelt haben, die haben sich sehr bewährt. Und ich denke, da kann man also an so sehr etablierten Forschungsmethoden zum Beispiel festzuhalten, ist jetzt, denke ich, eine gute Sache. Also man muss ja nicht unbedingt da dann alles neu umkrempeln, wenn man halt irgendwie weiß, dass das gut funktioniert.
Und dieser junge Mann sagt, konservative Umgangsformen sind mittlerweile zu einem großen Spannungsfeld geworden.
Man muss schon vorsichtiger sein, was man sagt, wie man Sachen sagt, abhängig davon, mit wem man gerade redet. Ich denke, jeder hat so ganz klare Erwartungen davon, was man wie zu sagen hat. Und alle Seiten haben da ihre Eigenheiten, ne? Und darauf muss man achten, denke ich, wenn man Gespräche führt. Also wenn ich mit meinem Professor rede, der hat ganz andere Vorstellungen davon, wie ich Sachen ausdrücke, formuliere, als wenn ich mit Freunden an einer Mensa rede oder so. Das, denke ich, hat sich schon geändert, finde ich nicht gut, kann aber auch nicht sagen, wer da jetzt im Recht ist oder so. Aber das ist eine Veränderung und ich denke, die kriegt auch jeder mit in der Gesellschaft.
Veränderungen, über die wir in der kommenden halben Stunde sprechen werden, bei Leben im RBB 24 Inforadio. Klimakrise, Kriege und Inflation beschäftigen selbstverständlich auch junge Menschen. Sind sie deswegen konservativer geworden? Und wie traditionell sind sie wirklich in ihren Vorstellungen über Geschlechterrollen, in ihren Lebensentwürfen und Stilen? Alina Diasanova hat sich Studien angeschaut, die die Lebenswelten der Jugendlichen einordnen. Und in unserem Gespräch haben wir am Anfang darüber geredet, welche Werte den Jugendlichen besonders wichtig sind.
Naja, zum Beispiel Hilfsbereitschaft, Toleranz und Empathie. Die bezeichnen fast alle Jugendlichen als wesentlich und erstrebenswert. Das fand das Sinus-Institut heraus, das alle 4 Jahre die Lebenswelten Jugendlicher zwischen 14 und 17 Jahren untersucht. Für diese Studie führt das Institut nicht nur Interviews, sondern wertet auch Skizzen, Fotos und Collagen der Jugendlichen aus.
Und so bei Stichpunkten wie Vielfalt und traditionelle Rollenerwartungen, wie sieht es denn da bei den Jugendlichen aus?
Die Akzeptanz von Diversität nimmt laut der aktuellen Sinus-Studie zu. Die meisten Befragten zeigen sich zum Beispiel offen dafür, wenn Menschen ihr Geschlecht non-binär definieren. Wenn es um Männer- und Frauenrollen geht, stellten die Autoren einen gewissen Bildungs- und Geschlechterunterschied fest. Klassische Vorstellungen werden bei Jugendlichen mit höherer Bildung tendenziell eher abgelehnt, lassen sich aber vor allem unter Jungen mit formal niedriger Bildung beobachten. Und nicht selten spielen dabei religiöse Überzeugungen, sowohl christliche als auch muslimische, eine Rolle. Die Jugendlichen haben ein sehr traditionelles Rollenbild, das sie gut finden und teilweise als natürlich bezeichnen. Die meisten dieser Jugendlichen lehnen aber eine Aufgabenzuweisung in Ernährer und Hausfrau ab.
Und dann gibt es ja diese Trendstudie Jugend in Deutschland 2024. Da sprechen die Autoren ja von einem Rechtsruck in der Jugend. Wie kommen die denn da drauf?
Die drei Autoren dieser Trendstudie haben bundesweit gut 2000 junge Menschen von 14 bis 29 Jahren repräsentativ befragt und stellten fest, die Sorgen mit Blick auf den Klimawandel gehen zurück und wachsen dafür bei Themen wie Inflation, Wirtschaft oder Altersarmut. Die AfD profitiert davon, sagen die Autoren, die Union hat sich unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen verbessert, Bündnis Sahra Wagenknecht kommt auf 5%, Grüne, SPD und FDP haben laut der Umfrage Prozentpunkte verloren. Die Zahl der Befragten, die sich nicht sicher sind, wen sie wählen würden, ist von 19% auf 25% im Vergleich zu 2022 gestiegen. Zusammengefasst attestieren die Autoren, das Potenzial für rechtspopulistische Einstellungen in der jungen Generation haben sich im Vergleich mit früheren Studien deutlich verstärkt. Auch wenn die große Mehrheit für die Mitgliedschaft Deutschlands in der EU ist und nicht dagegen wie die AfD. Über diese Ergebnisse habe ich mit dem Jugendforscher Carsten Heinze gesprochen. Er hinterfragt den attestierten Konservatismus.
Ich glaube nicht, dass das Bild so stimmt. Also Jugendliche sind eigentlich immer in der Tendenz eher weltoffen, liberaler eingestellt. Und die Frage ist ja, sind diese Ergebnisse dieser Studien Ausdruck eines festgefügten konservativen Weltbildes oder ist das nicht eher vielleicht eine Form des Protests gegenüber einer Politik, mit der Jugendliche unzufrieden sind?
Einer der Autoren der Trendstudie Jugend in Deutschland 2024, der Wissenschaftler Klaus Hurelmann, weist darauf hin, dass Jugendliche sich von der Politik nicht gesehen fühlen. Das findet auch Carsten Heinze nachvollziehbar. Interessen der jungen Menschen sind seiner Ansicht nach eher nicht so gut in der Politik vertreten. Im Herbst soll noch einer der führenden Studien über Jugendliche, die Shell-Studie, veröffentlicht werden. Also es bleibt spannend, ob sich die Ergebnisse dort bestätigen.
Und mittlerweile haben wir auch die Ergebnisse der Europawahl, bei der durften zum ersten Mal auch die 16- und 17-Jährigen abstimmen. Und was zeigen denn die Zahlen und bestätigen sie denn die Ergebnisse der Studie?
Jugendliche und junge Menschen von 16 bis 24 Jahren haben konservativer abgestimmt als noch bei der letzten Wahl. Die Union und die AfD haben zusammen die meisten Stimmen. Die AfD hatte im Vergleich zu 2019 plus 11 Prozentpunkte, die CDU und die CSU plus 5. Doch fast ein Drittel aller Stimmen haben Kleinparteien bekommen. Unter diesen gibt es auch linke, liberale und grüne Parteien, nur dass sie eben nicht so etabliert sind wie Volt, die Partei oder die Tierschutzpartei. Pauschale Urteile über das Wahlverhalten der jungen Leute kann man laut Carsten Heinze demnach nicht treffen.
Die Jugend gibt es halt nicht. Es gibt so viele unterschiedliche Jugenden. Männliche, weibliche Jugendliche wachsen schon doch sehr unterschiedlich auf. Migrantische, nicht migrantische Jugendliche. Na, also da müsste man dann, wie gesagt, weiter auch differenzieren und schauen, über welche Jugendlichen man da eigentlich spricht. Und sie werden also die unterschiedlichsten Facetten finden.
Sowohl die Sinus-Jugendstudie als auch die Jugend in Deutschland stellen fest, dass Jugendliche problembewusst und besorgt sind. Doch laut der Sinus-Studie haben sich die Jugendlichen nicht mehr politisiert im Vergleich zur letzten Erhebung 2020. Die Politik habe insgesamt unabhängig von Kriegen und Krisen eher einen geringen Stellenwert in ihrem Leben. Dementsprechend engagieren sich Jugendliche kaum politisch. Ein Teil verdrängt sogar die politischen Themen, weil sie sich damit kognitiv oder emotional überfordert fühlen.
Sagt meine Kollegin Alina Diasanova. Sie hat sich Studien zur politischen Einstellung junger Menschen und ihrem Wertekanon angeschaut. Wir haben es eben schon gehört, für viele Menschen unter 30 ist jung und konservativ sein alles andere als ein Widerspruch. Und selbst wer politisch nicht besonders konservativ tickt, tut dies möglicherweise bei anderen Themen. Zum Beispiel Liebe und Beziehungen. Eine Umfrage des Portals YouGov, die Anfang dieses Jahres veröffentlicht wurde, ergab, in Deutschland können sich 40% der befragten 18- bis 29-Jährigen vorstellen, eine nicht monogame Beziehung zu führen. Polyamorie scheint also beliebt zu sein. Aspasia Opitz hat für uns in Cottbus nachgefragt, wie junge Menschen lieben und ob die klassische Zweierbeziehung dort wirklich ein Auslaufmodell ist.
Sommer in Cottbus. Im Puschkinpark in der Innenstadt sitzen Menschen auf Picknickdecken zusammen. Bei einer Gruppe junger Mädchen ist das beherrschende Gesprächsthema klar. Jungs. Alisa und Luisa sind beide 17 und haben schon ganz klare Vorstellungen von Liebe und Beziehungen. Ich frage sie, ob sie sich eine offene Beziehung mit einem Partner vorstellen könnten.
Für mich war das nichts. Also wenn ich einen Partner habe, dann möchte ich ja auch, dass er sich quasi auf mich konzentriert und dass da nicht irgendwie noch jemand anderes ist.
Und damit sind die Mädchen nicht allein. Denn auch bei den Jungs ein Stückchen weiter ist die Sache relativ klar.
Ich persönlich bin eigentlich eher konservativ eingestellt. Ich sag mal, für den ersten Grund bin ich so aufgewachsen. Ich habe es jetzt hier anders kennengelernt. Und halt der zweite Grund wäre für mich persönlich, wäre Polyamorie oder Polygamie jetzt nichts Direktes, weil ich brauche halt jemanden, auf den ich mich halt einlassen kann.
Wie siehst du es? Was ist so deine perfekte Art von Beziehung?
Also Monogamie auf jeden Fall. Eine heterosexuelle, monogame Beziehung, ich denke das. Weil ich wirklich glaube, dass Liebe sich auf eine Person beschränkt. Also ich wäre niemals in der Lage, körperliche und geistige Nähe mit mehreren Personen zu teilen.
Sein Kumpel Rocco sitzt daneben und nickt. Scheinbar ist er der gleichen Meinung.
Bei mir sieht das so aus, dass ich auch monogame Beziehungen auf jeden Fall sehr bevorzuge, aber es heutzutage einfach nicht mehr so richtig möglich ist. Gerade in der heutigen Gesellschaft mit TikTok, Tinder etc., mit den ganzen Einflüssen und so, überhaupt noch daran zu glauben, dass sowas wie die echte große Liebe gibt und so weiter, weil man sieht halt einfach, wie viele Leute sich trennen und wie lange heutzutage noch eine Beziehung hält.
Auch das Kennenlernen hat sich verändert, erzählen sie. Viele junge Menschen nutzen Dating-Apps wie Tinder, Bumble oder Hinge. Besteht Interesse an einer Person, wischt man nach rechts. Wenn nicht, ist der potenzielle Partner mit einem Swipe nach links gleich aussortiert. Das kann Zeit ersparen, ist aber wenig romantisch, findet Robin.
Kann man das konservativ nennen, aber ich bin da sehr oldschool, was das betrifft, ja.
Warum?
Ich finde den Moment schön, wenn man sich in einer Bar kennenlernt oder irgendwo anders draußen.
Ja, der Moment, wenn der berühmte Blitz einschlägt. Wie oft das wohl funktioniert? Bei den beiden, die händchenhaltend auf der Bank vorm Springbrunnen sitzen, scheint es genauso gewesen zu sein. Zwischen Marcel und Emily passt kein Blatt Papier.
Das war wirklich Liebe auf den ersten Blick. Und seit dem ersten Tag haben wir uns auch prima verstanden. Und somit hat sich das dann halt alles entwickelt.
Ja.
Marcel ist 22, Emily 17. Die beiden haben nur Augen füreinander. Eine offene Beziehung kommt für beide nicht in Frage, erzählt Marcel. Ja.
Wir sind noch wirklich sehr frisch verliebt. Und ich habe eher so die älteren Ansichten einer Beziehung. So, was halt wirklich diese Sachen Treue, loyal ist. Nicht dieses heute ja, morgen nein. Das ist nicht so das, was ich nicht möchte.
Na, hoffentlich hält diese erste Liebe noch sehr lange an. Die meisten jungen Menschen scheinen eine konservative Beziehung zu bevorzugen. Und erst wenn auch mal Enttäuschungen verdaut werden müssen, will sich der eine oder die andere vielleicht nicht wieder so schnell so festbinden. Andere Beziehungsmodelle kommen dann in Frage. Bei Vanessa und Steven scheint das so der Fall zu sein. Steven hat seine Erfahrungen mit offenen Beziehungen gesammelt, erzählt er mir.
Offene Beziehung ist also ein Thema für dich.
Weil ich hatte vor kurzem eine Beziehung mit jemand, die in einer offenen Ehe war. Und dann war es eine polyamore Beziehung. Und ja, hat sich dann schnell erledigt, weil es nicht meins. Vielleicht bin ich einfach nicht der Mensch, der teilt.
Vanessa, die neben ihm sitzt, hat von Liebe erstmal gänzlich die Nase voll. Dafür sind die beiden Freunde. Mit gewissen Vorzügen, erzählt sie.
Freundschaft Plus, yay. Ja, Freundschaft Plus ist so ein gutes Modell.
Also wir sind gute Freunde, wir kennen uns seit über 10 Jahren. Und ich finde, wenn man halt mit jemandem was macht, der kennt einen schon. Du musst ihm nicht erklären, was dir gefällt, was du magst. Und das finde ich halt ganz cool. Also ich habe schon viele Beziehungen jetzt hinter mir gehabt. Also alles nur, immer nur ne, Pärchen, normale Pärchen. Nie irgendwie mal großartig was ausprobiert. Aber ansonsten bin ich glücklich Single und das läuft alles. So fühle ich mich viel, viel besser.
Doch bevor das richtige Beziehungsmodell bei den meisten Menschen so richtig Thema wird, kommt es ja erstmal darauf an, sich richtig kennenzulernen. Und das passiert meist bei einem ersten Date. So wie bei Lea und Leon gerade. Die beiden haben sich in eine ruhige Ecke des Parks zurückgezogen. Die Frage, was sie sich von dem anderen erwarten, nehme ich den beiden einfach mal ab.
Also bei mir ist es prinzipiell so, dass ich im jungen Alter eher Situationships, wie man das jetzt heutzutage nennt, bevorzuge, einfach um da gegebenenfalls Erfahrung zu sammeln. Und wenn sich daraus eine tiefergehende Beziehung entwickelt und man was Zwischenmenschliches verspürt, dann gehe ich da an der Stelle tatsächlich eher in die konservative Richtung und setze da eher auf Treue.
Ja, also ich finde auch das Offene besser. Also bei Beziehungen bin ich so, dass es halt wirklich alles passen muss, dass es halt wirklich zu einer Beziehung kommt. Ansonsten halt neue Leute kennenlernen, gucken und dann sich halt gucken, was sich ergibt und was dann mal rauskommt, ja.
Also alles locker bei den beiden. Und so soll es ja auch sein. In Cottbus scheint ein Großteil der jungen Menschen auf langfristige, stabile Beziehungen zu setzen. Auch wenn der Weg dorthin möglicherweise über verschiedene Beziehungsformen führt.
Wie lieben junge Menschen in Brandenburg? Der Bericht von Aspasia Opitz. Sie hören Leben im RBB 24 Inforadio, am Mikrofon Markus Latong. Eben haben wir erfahren, warum moderne Beziehungsformen wie Polyamorie bei jungen Menschen nicht unbedingt gut ankommen und was Studien zum Wahlverhalten und den Werten der Jugend sagen. Ich habe zu diesem Thema auch mit Alexander Grau gesprochen. Er ist Schriftsteller, Philosoph und Journalist für Publikationen wie Cicero, Frankfurter Allgemeine Zeitung und die Neue Zürcher Zeitung. In seinen Artikeln beschäftigt er sich ausführlich mit Debatten um Meinungsfreiheit, Religion und politischer Kultur. Auch mit dem veränderten Charakter des Konservativen. Ich habe ihn zum Verhältnis von Jugend und Konservatismus befragt und wollte zuerst wissen, ob er denn selbst als junger Mensch konservativ war.
Das deutet ja an, dass ich heute konservativ bin. Nein, ich war überhaupt nicht konservativ. Also ich hätte mich, wie wahrscheinlich die meisten jungen Menschen meiner Generation, also ich bin ja ein klassischer 80er Jahre sozialisiert, als links angesehen. Und war das natürlich auch. Ich war sogar ziemlich lange in der SPD und war sowohl, was meine politischen Einstellungen angeht, als auch meine damalige Mode, die ich getragen habe. Also ich war ganz stark von New Wave beeinflusst und so weiter. Sicher nicht konservativ.
Ja, nun beschäftigen Sie sich aber in Ihrem publizistischen Schaffen als Schriftsteller, als Philosoph und freier Autor ja durchaus auch mit solchen Fragen. Was bedeutet es heutzutage, konservativ zu sein? Und wie hat sich denn unsere politische Landkarte verändert? Wie würden Sie das denn definieren? Was heißt denn konservativ sein? Ist das überhaupt denn eine politische Position?
Es ist auch eine politische Position. Natürlich, so ist es ja auch erstmal entwickelt worden. Der Konservatismus ist ja eine Reaktion als politische Bewegung auf die Französische Revolution und erstmal eine Formierung von Leuten, die vielleicht gar nicht konservativ waren, sondern ursprünglich mal reaktionär, die nämlich vor die Zeit vor der Französischen Revolution zurück wollten. Ganz generell ist es natürlich eine Haltung, die wesentlich älter ist. Ja, der Sache nach hat mir natürlich konservative Menschen schon wahrscheinlich seit es Menschen gibt. Und wahrscheinlich war der Konservatismus sogar die überwiegende Haltung, Großteil der menschlichen Kulturen, nämlich zu bewahren, sich vor Veränderungen zu schützen. Veränderungen sind ja eigentlich meistens etwas Ungutes. Erst die Moderne kommt ja auf die Idee, dass Veränderung was Gutes ist. Und diese ganzen auch Kulturen in unserem eigenen Kulturkreis, die römische Kultur war ja strukturell beispielsweise zutiefst konservativ, ja, aus unserer heutigen Sicht. Also insofern als Lebenshaltung gibt es natürlich das sehr viel länger und das ist auch zu unterscheiden, das politische Programm und die Lebenshaltung.
Nun haben wir ja bei der Europawahl das Phänomen gesehen, dass junge Menschen bei weitem nicht nur für linke Parteien stimmen. Im Gegenteil, fast ein Drittel der jungen Wähler, der 16- bis 24-Jährigen, haben für CDU und auch für die AfD gestimmt. Überrascht Sie das?
Nein, das überrascht mich nicht. Also aus vielerlei Gründen nicht. Vielleicht können wir da rein nach ein paar ansprechen. Also zum einen ist es ja, ich denke, ein Mythos, der vielleicht auch von interessierter Seite gestreut wird, Fragezeichen, dass junge Menschen automatisch links sind. Ja, ich selbst, wir hatten es angesprochen, war natürlich wie viele in meiner Generation auch links, aber wir waren auch nur eine Minorität, vielleicht eine große Minorität, ja, aber natürlich ist das ein Stück weit ein Mythos auch. Damals schon in meiner Zeit gab es viele Leute, die sich in der Jungen Union engagiert haben oder vielleicht nicht politisch engagiert waren, aber dennoch de facto zumindest nicht links. Und das andere ist, dass zumindest was die AfD angeht, natürlich auch ein gewisses Provokationspotenzial drin liegt, nicht? Und als Jugendlicher möchte man eben gerne provozieren und die etwas spießig biedere Erwachsenengeneration hinterm Ofen hervorlocken. Und das konnte man natürlich viele, viele Jahrzehnte mit linken Positionen, als die Erwachsenenwelt zumindest strukturkonservativ war und eben noch Adenauer oder später Helmut Kohl wählte. Und heutzutage hat sich eben gerade in dieser Welt der etablierten Bürgerlichkeit so ein gewisser Linksliberalismus breit gemacht. Und den kann man natürlich am besten dadurch herausfordern und provozieren, dass man beispielsweise AfD wählt.
Nochmal zurück zum Konservativen und weg von der AfD. Was heißt es denn, konservativ zu sein im Jahre 2024? Gibt es denn da Unterschiede zu dem, was es vielleicht vor 10 oder 20 Jahren bedeutet hat? Und was bedeutet das auch für junge Menschen?
Naja, ein Problem des Konservativen ist natürlich, dass er sich permanent verändern muss, nicht? Die Linke erzählt ja quasi seit 200 Jahren das Gleiche. Das Dilemma des gerade des Konservativen, die Tragik ist ja, dass der Konservative allerdings sich permanent anpassen muss. Also der muss permanent seine Position verändern, weil er ja mit der Zeit gehen muss, paradoxerweise. Ich denke, der Konservatismus der Bundesrepublik, insbesondere der Konservatismus der Nach-Adenauer-Jahre, ist ja sehr, sehr kommod. Das ist so eine gewisse Bürgerlichkeit, die nicht allzu viele Experimente wagen möchte, die im Wesentlichen das Bestehende bewahren möchte und reformieren dort, wo es notwendig ist, insbesondere den Wohlstand. Das ist ja bürgerlichen Konservativen immer ganz besonders wichtig, den Wohlstand zu wahren und eine gewisse Wohlfahrt dadurch aufrechterhalten zu können. Ja, das ist relativ unspektakulär. Und unterscheidet sich natürlich schon von dem Konservatismus vergangener Zeiten.
Warum ist es denn nach wie vor so attraktiv, politische Positionen Generationen zuzuordnen? Also man hat ja, Sie haben es ja erwähnt, oft das Bild im Kopf, da gibt es die alten Konservativen, die wollen, dass sich nichts mehr verändert. Und dann gibt es da die linken, jungen Menschen, die alles verändern wollen und Dinge in Frage stellen wollen. Das ist ja doch ein recht schiefes Bild, was da viele im Kopf haben. Aber warum ist es denn weiterhin so geläufig bei vielen?
Naja, weil Jugend traditionell für Aufbruch und Veränderung steht. Ja, das ist ja, glaube ich, so eine ganz lebensnahe Erfahrung erstmal. Man wird älter, man wird erwachsener und kommt dann an den Punkt, wo man auch privat vielleicht keine Ambitionen mehr hat, sondern das Erreichte bewahren möchte. Also es ist mal naheliegend, quasi diesen Kurzschluss zu wagen von Jugend möchte Veränderung und die Alten möchten das jeweilige bewahren. Und das stimmt ja insbesondere für die ganz persönlichen individuellen Lebensläufe des Einzelnen auf jeden Fall. Aber das darf man eben nicht so ohne weiteres auf ganze Jahrgangskohorten und Generationen übertragen oder als soziales Phänomen. Also dieser Kurzschluss Jugend ist links. Das hat sich ja vor allem, ich hatte es schon angesprochen, ich denke vor allem im Zuge von 68 so ein bisschen in den Gehirn festgesetzt, obwohl dabei auch immer übersehen wird, dass diese sogenannten 68er eine ganz, ganz kleine Minderheit waren, ein paar Studenten und damals gab es noch gar nicht diese Massenuniversitäten, wie es heute gibt.
In den vergangenen Jahren wurde viel berichtet über die Klimaschutzbewegung Fridays for Future. Jetzt hatten wir die letzte Generation als eine weitere Aktivistengruppe und dort wurde ja schon sehr oft darauf hingewiesen, dass es vor allem junge Menschen sind, die sich halt für Klimaschutz begeistern. Aber steckt dann nicht auch in so einer Bewegung etwas Konservatives? Also der Umweltschutz war ja in seinen Ursprüngen im 19. Jahrhundert ja auch eine sehr konservative Sache. Das Bewahren der Natur, das Bewahren der Schöpfung, also findet man den Konservatismus vielleicht an ganz anderen Stellen, als man ihn vielleicht vermuten würde?
Eine wichtige und sehr, sehr gute Frage und auch gute Beobachtung. Denn natürlich treten diese Klimaschutzbewegungen, was ihre alltagspolitischen Forderungen angeht, sie sind halt zum Beispiel kapitalismuskritisch, also verorten wir sie in der Linken. Dafür gibt es auch andere gute Argumente. Gleichzeitig, Sie haben es angesprochen, muss man sich ja mal klar machen, was wollen die eigentlich? Und das hat natürlich ein wahnsinnig konservatives Element und auch sozusagen der gesamte Gestus, mit dem aufgetreten wird. Häufig dieses Patriarchalische, dieses Vorschreibende, dieses Autoritäre, diese ganze Sprache, wir müssen und es gibt keine Alternative und das gehört sich jetzt bitte so. Also das erinnert ja sozusagen an finsterste, autoritäre, spießige Zeiten. Also da ist ja auch was wahnsinnig, also ich möchte es gar nicht konservativ nennen, sondern auch eine geistige Spießigkeit dahinter, so eine Biedermannhaftigkeit, die sich da breit macht, geistig, wahnsinnig unflexibel, sehr starr, sehr rigide. Und das hat natürlich Aspekte, die man immer traditionell dem Konservativen und so dem kleinen Spießer zugesprochen hat, nicht?
sagt der Philosoph und Publizist Alexander Grau. Das war die Sendung Leben im RBB 24 Inforadio.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.